Connection is a healthy and essential aspect of our daily lives. From a warm hug after a hard day to kind words just when we need them, these gentle moments give us an understanding of life's true meaning. But when the ability to connect is interrupted by the hustle of daily life and to-do lists pile up next to the worry of who needs school supplies, sometimes making decisions about our health and the well-being of our loved ones can take a back seat. When it comes to those we care for, vaccines are one of the greatest public health success stories, and along with other measures, are one way to help prevent certain diseases. At Merck, we envision communities where families, healthcare providers, local organizations, and advocates work together. Health equity happens when every person, regardless of age and ethnicity, in every community, has fair access to healthcare, including the vaccines they need. For more information, please visit whyvaccines.com.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the Lip Bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Ich finde es manchmal schade, dass ich so sozial genormt bin. Ich wäre viel eher manchmal mehr wie meine Figuren, ehrlich gesagt, und würde alles so rauslassen.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, liebe Streaming-Fans, die auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Hallo, Micha.
Hallo, Melanie. Hi.
Dich mal wiederzusehen. Es ist gefühlt lange her, ist es nicht, aber naja.
Mindestens 2 Wochen her. Also vor Mikro, ne? Wir sehen uns ja zwischendurch schon noch mal in der Redaktion, wenn es sich nicht vermeiden lässt.
Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Danke für die netten Einwurf.
Gestern zum Beispiel ließ es sich nicht vermeiden.
Ach, ich bin schon so schweigend an dir vorbei. Ich habe versucht, mich vorbeizuschleichen, aber du hast es trotzdem gesehen.
Vielleicht sieht er mich nicht, genau.
Ich habe dich gesehen. Schon wieder mit ihm reden. Nun denn, ich habe mir ein Thema überlegt für den Einstieg, und zwar brennt es mir so ein bisschen auf der Seele. Ich habe einen Rewatch gestartet von einer Serie, die ich sehr, sehr liebe und die ich vor nicht allzu langer Zeit erst geschaut habe. Und deshalb, also The Office, es geht um The Office, die amerikanische Version mit Steve Carell in der Hauptrolle. Ich war großer Fan. Die Leute, die das hier länger schon hören, wissen Bescheid. Genau. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, letztes Jahr die Serie beendet und jetzt schon wieder angefangen, einige Folgen zu schauen. Und ich weiß nicht, ich habe mir selber die Frage gestellt, ist es vielleicht ein bisschen früh dafür? Ist es überhaupt gesellschaftlich akzeptiert, jetzt schon wieder von vorne anzufangen? Ich weiß nicht. Es ist krankhaft. Ich übergebe diese Wertung jetzt mal an dich. Findest du mich normal? Findest du mich merkwürdig?
Sag doch nochmal bitte für die Hörerschaft, wie viele Staffeln und wie viele Folgen das ungefähr sind. Damit wir uns ein Bild von dein Krankheitsbild mal unter die Lupe nehmen.
Es sind insgesamt 9 Staffeln und ich glaube, es sind immer so 22 Folgen. Nagel mich nicht drauf fest, ob das jetzt immer so ist, aber ungefähr auf dem Niveau und immer so 22.
Hätte ich Mathe nicht so früh abgewählt, könnte ich dir jetzt auch sagen, wie viel das sind. Aber es ist schon im dreistelligen Bereich und da wird es dann für mich
intensiv
schwierig. Ob das für dich ist es natürlich völlig in Ordnung, weil du das magst und anscheinend wird es dir dann auch nicht langweilig. Und man muss ja auch zugeben, dass gerade diese Sitcoms, ob jetzt nun Multikamera, so wie Big Bang Theory oder sowas oder How I Met Your Mother oder halt diese Single-Cam-Comedies, die sind natürlich auch dadurch, dass es diese abgeschlossenen Folgen haben, kann man die auch immer wieder schauen. Und es kommt auch in den meisten Serien, kommt es gar nicht darauf an, in welcher Reihenfolge man die schaut. Und das ist dann eher mein System, weil ich nehme mir jetzt nicht eine Serie vor, die ich schon mal gesehen habe, um jetzt sagen, so, jetzt mache ich mal einen Rewatch. Das mache ich eigentlich nie, weil es irgendwie immer so viel Neues dazu kommt, dass ich dann eher die neuen Sachen favorisiere. Was ich aber tue, ist, dass ich öfter mal reinschalte und hängen bleibe. Zum Beispiel bei Big Bang Theory und gerade bei diesen Sitcoms, King of Queens und sowas. Und da wähle ich dann auch mal beim Streaming dann nochmal gezielt Folgen an.
wollte gerade sagen, weil einfach mal reinschalten ist ja nicht. Also ich erinnere mich so an Zeiten, wo man aus der Schule nach Hause gekommen ist, damals wieder angemacht hat und es lief immer irgendwie eine Folge von How I Met Your Mother beispielsweise. Also nicht, dass ich das immer geguckt hätte, ich habe das damals auch nicht geschaut, aber wenn du rein, also du hast angemacht und es lief immer irgendwas von dieser Serie und deshalb glaube ich, dass das bei manchen Leuten noch sehr, sehr präsent ist, was einige Folgen da betrifft. Aber wenn du sagst, du guckst sie wieder an und im Streaming, dann musst du ja aktiv da drauf gehen und dich aktiv dafür entscheiden, die Folge nochmal zu schauen.
Genau, aber ich würde das nicht als Rewatch bezeichnen, weil zum Beispiel bei Big Bang Theory, wo ich alle Folgen gesehen habe, da bin ich jetzt auch, habe ich auch irgendwann wieder angefangen, aber da gucke ich dann alle paar Wochen mal eine Folge oder sowas. Ne? Also ich werde wahrscheinlich in meiner Lebenszeit wahrscheinlich gar nicht mehr beenden können, dieses Rewatch. Nein, aber es ist tatsächlich, nicht Rewatch. Und ich mache das sogar noch nicht mal mit Miniserien. Selbst Miniserien, die ich total meine Frau wollte letztens noch mal, bevor House of the Dragon entweder die erste oder die zweite Staffel losgegangen ist, wollte sie noch mal einen Rewatch machen von Game of Thrones.
Ach du liebe Güte.
Mein Segen hast du. Mach das mal.
Was anderes in der Zeit.
Ich frage mich, wann du das machen willst, aber mach das mal. Ich bin nicht dabei. So sehr ich die Serie auch mochte, da hat die Liebe auch ihre Grenzen.
Ja, ich habe das manchmal, wenn ich schlechte Tage habe und mir es nicht gut geht und nach Hause komme und dann sage, okay, ich brauche jetzt irgendwas zum Reinfallen lassen. Das sind die Tage, wo ich nochmal Hannah Montana gucke. Aber da auch Einzelfolgen. Also das würde ich jetzt nie noch mal komplett gucken, aber mal so Momente, wo ich denke, ach Gott, die Zeit, wo es alles einfach und schön war, da lasse ich mich jetzt noch mal reinfallen.
Da lass uns doch gerne mal gesondert drüber sprechen, wenn wir mal über die Serien unserer Jugend oder unserer Kindheit sprechen. Da können wir vielleicht in der nächsten Folge mal geplänkeln.
Gerne, gerne. Aber bevor wir jetzt schon mal die Planung für die nächste Folge machen, lass uns doch vielleicht bei dieser Folge erstmal bleiben. Genau, für all diejenigen, die nächstes Mal wieder dabei sein wollen, hier wieder der Aufruf, den ich jedes Mal starte. Genau, abonniert den Podcast, dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge erscheint und könnt unser aktuelles Geplänkel auch wieder mit anhören. Und lasst uns gerne ein Like da bei Instagram, allyoucanstream_podcast. So, Micha, diese Folge, was haben wir alles mit dabei?
Wir haben eine sehr, sehr schöne Mischung dabei, finde ich diesmal. Wir haben die Fortsetzung einer preisgekrönten deutschen Serie, Spionageserie Cleo. Und da hast du ja, Melanie, falls du dich erinnerst, du hast ein Interview geführt mit den beiden Hauptdarstellern, mit Dimitri Schad und Jella Haase. Ich habe es noch nicht gehört, bin also sehr gespannt. Und dann, wer hätte das gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde? Wir haben die neue Serie von Oscar-Preisträger Anthony Hopkins und Emilio Sacraia. Die beiden haben zusammen gedreht. Und zwar die Historienserie Those About to Die. Dann haben wir Daisy Ridley, noch bekannt aus der Star Wars Trilogie. Er hat eine eigene Trilogie gehabt. Und sie spielt eine weibliche Sportlerlegende in Young Woman and the Sea. Und zu guter Letzt haben wir eine US-Romcom. Und da würde ich sagen, ja, würdest du mir zustimmen? Zwei der angesagtesten Newcomer derzeit im Schauspielbereich sind dabei?
Zu 100%, ja. Die beiden sind
100%, das ist relativ viel.
Wie sagt man so, der heiße Scheiß?
Siehste, jetzt müssen wir da wieder so ein Explicit Language Warning drauf machen, weil du heißer Scheiß gesagt hast. Ja, der Film heißt Wo die Lüge hinfällt und um welche beiden Stars es sich handelt, das verraten wir später. Gerade noch war sie als Chantal im Märchenland unterwegs und jetzt ist sie wieder Ex-DDR-Agentin. Die Rede ist von Jella Haase in ihrer Paraderolle als Cleo. Staffel 1 war ein riesiger Erfolg, viele Preise gewonnen. Jetzt kommt Staffel 2 bei Netflix, genauer gesagt ab 25. Juli mit 6 neuen Episoden. Du hast mit den beiden Hauptdarstellern gesprochen, darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber für diejenigen, die Staffel 1 nicht gesehen haben und sich fragen, wer oder was ist Cleo, worauf lasse ich mich da ein, holen uns doch mal bitte ab.
Ja, wir können mal kurz die erste Staffel vielleicht so ein bisschen grob zusammenfassen. Und zwar handelt es sich bei Cleo um eine Agentin. Sie ist Agentin in der DDR und gerät durch einige Verflechtungen ins Gefängnis und wird quasi verraten. Und in ihr selber schürt natürlich eine unglaubliche Hass, dass sie da jetzt im Gefängnis sitzt für Sachen, wo sie anderen Leuten zugearbeitet hat. Nach dem Fall der Mauer kommt sie frei und startet einen Rachefeldzug und versucht ja, alle Leute übers Knie zu legen, die sie damals ins Gefängnis gebracht haben. Und die zweite Staffel, ja, die schließt nahtlos an die erste an. Es ist einige Geheimnisse haben sich gelöst und jetzt jagt Cleo immer noch einen roten Koffer, der in der ersten Staffel eine große Rolle gespielt hat.
Du hast mir das gerade noch im Vorgespräch verraten. Ja, wir machen ein Vorgespräch, auch wenn es manchmal nicht so klingt in unserem Podcast. Du hast uns gerade noch gesagt, du musst jetzt ganz, ganz vorsichtig formulieren, weil du eine Menge Spoiler umschiffen musst, die man natürlich nicht verraten möchte, irgendwelche Wendungen in der neuen Staffel.
Ganz genau. Die zweite Staffel basiert vehement auf der ersten Staffel. Also erstens muss ich aufpassen, dass ich nichts aus der ersten Staffel spoiler, weil wir wollen den Leuten ja natürlich auch die erste Staffel noch schmackhaft machen. Und zum anderen ist das so toll inszeniert mit so vielen Wendungen und so vielen Irrungen und Wendungen, dass man wirklich vorsichtig sein muss, was man sagt, damit nicht irgendwas schon vorweggenommen wird. Und das wurde mir auch von den betreuenden Agenturen ans Herz gelegt, dass ich da bitte sehr, sehr aufpassen soll, was ich sage, damit eben kein Geheimnis vorab ans Licht kommt.
Von Jella Hase persönlich auch eigentlich, oder nicht?
Die hat sich sehr zurückgehalten. Ich glaube, die ist da relativ entspannt.
Aber kennst du das im Gespräch, wenn du jemanden im Interview hast und du bist total vorsichtig bei der Fragestellung und dann haut das Gegenüber in der Antwort irgendwas raus, wo du dich selbst fragst, von wegen, sollten wir das jetzt verraten? Das war ja noch nicht mal im Trailer.
Ja, ganz, ganz unangenehm. Das habe ich sehr, sehr oft. Und dann kommt im Anschluss immer, besonders bei Podcast-Interviews ein bisschen doof, kommt im Anschluss immer dieser, hätte ich das jetzt sagen dürfen? Verdammt, das muss ich jetzt kurz nochmal mit der Produktionsfirma abklären. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen durfte. Kannst du das bitte noch zurückhalten? Muss das sein? Und das ist dann immer für einen selber richtig blöd, weil man das dann schon aufgenommen hat und sich dann denkt, ja cool, was mache ich jetzt damit?
Ja, das Problem ist ja eigentlich auch, also wir sind ja eigentlich dann auch eher passiv oder sehr defensiv, wenn es darum geht, ne? Weil es bringt uns ja auch nichts, wenn wir irgendwas verraten, wo man selbst irgendwie total überrascht war. Man nimmt dann den Leuten, die das gerne noch sehen will, irgendwie das Erlebnis. Insofern sind wir da schon vorsichtig.
Was ich verraten darf, ist, dass Jella Hase sich jetzt sehr, sehr arg mit verschiedenen Geheimdiensten anlegt in der zweiten Staffel, weil auch die hinter diesem Koffer her sind. Der spielt nämlich eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Neuordnung Deutschlands und Europas nach dem Kalten Krieg.
Mhm. Nehmen wir mal an, jetzt die Leute, die uns zuhören, haben die Staffel 1 nicht gesehen. Von dem, was du jetzt bisher erzählt hast, das können ja ganz unterschiedliche Serien sein. Wenn du hörst, dass eine DDR-Agentin kommt ins Gefängnis oder kommt aus dem Gefängnis raus und plant so einen Rachefeldzug. Wie würdest du die Machart erklären, wie diese Geschichte erzählt wird?
Ja, ich muss ganz ehrlich für meinen Teil sagen, als ich von dem Inhalt gehört habe, habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt bestimmt sehr, sehr streng, sehr düster erzählt und war überrascht davon, wie spielerisch das umgesetzt ist, mit ganz, ganz viel Komik, also wirklich mit so trockenen Sprüchen, die dann von der Seite kommen, wo Jella Hase irgendwie ganz, ganz amüsant agiert und auch ihr Co-Star Dimitri Schad, der in dem Interview ja auch dabei ist, wirklich so einen leicht trotteligen Polizisten spielt, der sein Leben irgendwie überhaupt nicht auf die Reihe kriegt und das auf so eine charmant lustige Art die ganze Zeit darstellt, dass man ja, es ist düster, es ist dunkel, es ist blutig, aber es ist gleichzeitig auch super, super lustig und farbenfroh und poppig erzählt.
Weil du Gewalt magst.
Weil du sinnlose Gewalt magst. Ja, absolut.
Das haben wir ja schon etabliert seit ein paar Jahren.
Ja, ich finde das ganz, ganz amüsant, ist vielleicht das falsche Wort, aber faszinierend, wenn du so eine bunt erzählte Geschichte hast, eine Agentengeschichte, die Fallhöhe ist ja auf einmal eine ganz andere, wenn dann die Hauptdarstellerin, die so niedlich naiv, wie Jella Hase ja teilweise auch wirkt, aber dann auf einmal so brutal düster einfach einen Mord begeht und da total gnadenlos ist. Weil, also du rechnest dann da nicht mit und dann bist du total schockiert und denkst, was war das denn jetzt? Und dann geht das gleich wieder poppig spielerisch weiter und du bist so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber cool.
Dann ist das diese Beiläufigkeit.
Ja, genau.
Und es wirkt natürlich dadurch, dass es halt eine deutsche Geschichte ist, ja auch nochmal anders als die vielen Rachefeldzug-Geschichten, die man vielleicht aus dem US-Kino oder aus US-Serien kennt.
Ja, definitiv. Also ich finde, es ist extrem hochqualitativ gemacht. Also das ist wirklich mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail und auch das Drehbuch ist wirklich so auf den Punkt formuliert, dass da jeder Satz, jeder komische Satz, jeder amüsante Satz wirklich sitzt. Und ja, also ich finde, es kann mit amerikanischen Produktionen absolut mithalten.
Möchtest du noch was sagen zum Interview, was wir gleich hören werden? Brauchen wir eine Vorbereitung? Das Setting?
Ich fand ganz spannend, weil diese Serie, Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis, also die hat ja wirklich abgeräumt in vielerlei Hinsicht. Und das übt ja auch so einen gewissen Druck aus. Also ich habe mit den beiden darüber gesprochen, inwieweit die am Set der zweiten Staffel das Gefühl hatten, sie müssen die erste Staffel jetzt nochmal toppen. Und was ich ganz spannend fand über das Gefühl bei Preisverleihungen, wenn du dann da sitzt und nominiert bist und denkst, ich könnte jetzt gewinnen, aber es sind noch andere nominiert, wie sich das eigentlich anfühlt, wie man damit damit umgeht in solchen Situationen, wenn man weiß, alle gucken einen an und auch weil man jetzt enttäuscht ist beispielsweise, muss man irgendwie reagieren.
Dann hören wir mal rein. Dann hören wir jetzt Dimitri Schad, Jella Hase und Melanie zu Cleo Staffel 2.
Zu Gast sind heute Jella Hase und Dimitri Schad. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo. Wir freuen uns auch sehr.
Es gibt super viele Serien international und natürlich auch in Deutschland und ganz, ganz viele versanden auch so nach der ersten Staffel oder gehen komplett irgendwie so ein bisschen unter. Wie war das bei euch jetzt bei Cleo? Habt ihr bei den Dreharbeiten zur ersten Staffel dran gedacht, dass ihr euch tatsächlich zu einer zweiten wiedersehen würdet? Habt ihr damit gerechnet?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich erinnere mich gar nicht so sehr, was ich so beim Dreh gedacht habe, ob ich damit gerechnet hätte, dass es so erfolgreich werden wird und dass es eine zweite Staffel nach sich zieht.
Ich glaube, wir waren so damit beschäftigt, irgendwie die erste Staffel irgendwie über die Bühne zu bringen, weil da haben wir uns natürlich ganz andere Fragen noch gestellt. Wo geht die Reise hin? Was wird das? Wie wird das? Was ist das, was wir da machen? Also da hatten wir irgendwie andere Probleme.
Ja, genau, ganz andere Fragestellungen. Ja. Also nein, um es kurz zu sagen, nein, ich glaube, wir haben nicht damit gerechnet.
Die Reise ist aber ein gutes Stichwort, um jetzt so auch die Zuschauer und Zuhörer abzuholen, die die erste Staffel entweder noch nicht gesehen haben oder gar nicht mehr so gut in Erinnerung haben. Könnt ihr mal kurz zusammenfassen, wo steht Cleo, wo steht Sven zu Beginn der zweiten Staffel und wie stehen die beiden mittlerweile zueinander?
Also, am Ende der ersten Staffel ist es ja so, dass Cleo den roten Koffer eingetauscht hat, um dafür die Adresse ihrer Mutter zu bekommen. Sven sie dann wiederum hintergangen hat, um doch den Koffer abzugeben an seine Kontakte. Sie landen miteinander in der Kiste, nähern sich an und sie findet über seinen Verrat raus, nachdem sie aber auch von ihrer Mutter diese Verletzung erfahren hat, dass ihre Mutter gar nicht mehr Zeit mit ihr verbringen möchte. Und so mit dieser bitteren Note endet dann Staffel 1 und Staffel 2 setzt im Prinzip direkt dort an, also nach so dieser Verarbeitung von diesem Verrat und wie es trotzdem jetzt mit diesem roten Koffer weitergeht und in welche Hände er geraten ist. Und Sven, der einfach in Unterhose gekleidet wieder versucht, nach Hause zu kommen.
Es ist wirklich ein nahtloser Übergang.
Ja.
Minutiös. Quasi wirklich. Es vergeht keine Zeit.
Nee. Setzt vielleicht direkt an.
10 Minuten.
Ja.
Was ich jetzt super spannend fand, ich habe die gar nicht zu Beginn damals gesehen, die erste Staffel, sondern ich bin darauf aufmerksam geworden, als wirklich ein Preis nach dem anderen kam. Also es kam wirklich Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis, es ist ja wirklich einiges passiert. Das ist, irgendwo ist das ein Kompliment, andererseits zeigt das natürlich auch, dass für die zweite Staffel die Erwartungen vielleicht noch höher sind. Habt ihr das Gefühl, dass der Druck da tatsächlich irgendwo ein bisschen gestiegen ist?
Nee, wenn, dann ist es ein guter Druck, denke ich, weil wir alle kritisch sind und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich bin kein Fan davon, irgendwie etwas zu reproduzieren, von dem man überzeugt ist, dass man das einmal gut gemacht hat, sondern es ist viel eher die Frage, was können wir sogar besser machen, glaube ich. Und das ist so mein Antrieb und da spreche ich, glaube ich, auch für alle.
Absolut. Oder? Absolut. Dadurch, dass ganz viel vom Team die gleichen Leute sind, die auch Staffel 1 gemacht haben, also dass wir sehr stark aus den Erfahrungen von Staffel 1 gelernt haben, dass die Bücher schon von vornherein auf einem sehr, sehr hohen Niveau waren und mit einer sehr hohen Dichte, dass die Kameraarbeit noch mal einen Schritt weiter gegangen ist, in dem, wie man die Bilder gestaltet, dass das alles so ja, und immer wieder so zu hinterfragen, wohin entwickelt es sich weiter, weil das ist ja doch dann auch keine Sitcom. Also es ist nicht so, dass man fertige Figuren hat und die bleiben dann so, wie sie sind, sondern dieses, wie entwickeln die sich? Und das war aber schon auch im Drehbuch so gut vorgegeben, dass es sich jetzt nicht so angefühlt hat, wie jetzt dünnen wir die Suppe mal ein bisschen aus, dass wir ein bisschen länger was davon haben. Das ist nie passiert, sondern im Gegenteil, es war immer ein sehr, sehr, also sehr, sehr, sehr dicht und schön und klar erzählt, wohin das soll.
Die Probleme, wie ich es schon genannt habe, der ersten Staffel haben sich quasi gelöst oder sagen wir so, die Arbeit und die Beschäftigung damit hat sich so eingelöst, weil man wirklich auf etwas aufbauen konnte.
Wie ist das für euch persönlich mit so Schauspielpreisen, mit so Fernsehpreisen? Ist das cool als Kompliment, dass man sowas bekommt oder eröffnet das tatsächlich auch neue Türen, dass jetzt irgendwelche Produzenten auf einen aufmerksam werden, dass einem vielleicht auch mehr zugetraut wird, als es vorher eventuell schon der Fall gewesen ist?
Boah, das finde ich immer ziemlich schwer, weil das ja Außenwahrnehmung ist. Und es war jetzt noch nie so, dass ein Produzent auf mich zugekommen ist und gesagt hat, liebe Jella, weil du diesen Preis gewonnen hast, biete ich dir jetzt diese Rolle an. Aber es hilft natürlich für eine Sichtbarkeit. Und es ist immer toll, wenn eine Arbeit gesehen und gewürdigt wird. Es gibt so unendlich viele Kolleginnen, die unfassbar gut sind und aber eben kein Glück haben. Weil es, manchmal ist es einfach auch Glück, dass auch Sachen gesehen werden und manche versacken, die zum Beispiel, obwohl sie sehr gut sind, die versacken.
Ich finde, mir haben Preise und Auszeichnungen eher, glaube ich, so gegen mein Hochstapler-Syndrom geholfen. Wenn man so das Gefühl hat, okay, weil viele von uns, glaube ich, leiden ja darunter, dass man so denkt, also so zumindest viele Kolleginnen, die ich kenne, dass man so denkt, man hat das irgendwie nicht verdient oder so etwas ganz Komisches oder dass man sich selbst dann so da drin klein macht. Und ich habe dann irgendwie so das Gefühl, wenn man die Chance hat, kontinuierliche Arbeit zu machen, die gesehen wird und wo Leute einem spiegeln, ich finde die ganz, ganz gut gelungen. Das hilft zumindest irgendwie seelisch, um so Selbstzweifel, mir hat es geholfen, um Selbstzweifel abzubauen und zu sagen, nee, das ist schon, das hat seine Berechtigung, dass ich da bin und den Quatsch machen kann, den ich gerne mache. Mir hat es zumindest seelisch so ein bisschen geholfen.
Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich sagen, ich finde immer, ich denke immer schon, ich würde mich freuen, jeden Preis zu gewinnen. No. So, also ich denke auch, ich träume auch von einem Oscar. Also, ich habe das nicht so, dass ich denke, ich würde die Preise nicht verdienen. Und ich denke, nee.
Aber wie ist denn so dieser Moment, wenn man da sitzt und man ist nominiert und man, da sind auch noch andere Leute mit einem nominiert und man weiß, die Kamera guckt dann an.
Es ist der schlimmste Moment.
Furchtbar. Ja, ist ganz schlimm. Also es ist wirklich, das Adrenalin steigt bis uns ins Unermessliche. Es ist so, alle gucken dich an und man weiß auch, alle gucken. Und jetzt, wie macht man sein Gesicht? Ne? Man muss Würde behalten. Aber will eigentlich, es entgleist einem trotzdem irgendwie. Man ist überhaupt nicht mehr, also es ist, man ist total unter Strom. Und vor allem ganz oft wirklich ist es davor, dass man denkt, ich will doch nicht gewinnen. Ich will nicht auf diese Bühne, ich will nicht vor all diesen Menschen reden. Ja. Dass man wirklich so denkt, ich wäre auch fein, wenn ich nicht gewinne.
Ja.
So. Also das ist, und ohne zu kokettieren, denkt man das denn wirklich? Weil einem rutscht das Herz wirklich in die Hose.
Das stimmt. Und es gibt dann so ein Rauschen, weil das Herz so ballert, ballert, ballert. Und dann gibt es so ein... Und dann denkt man wirklich so, wenn der Kollege dann nach vorne geht und dann reden muss, und man denkt, ah cool, ich kann entspannen. Jetzt ist chillig. Das stimmt voll. Ich kenne das auch so, dieses Gefühl, dass man dann auch ganz froh ist, dass man nicht nach vorne muss.
Ich finde das spannend, weil wenn ich das von zu Hause angucke, dann gucke ich natürlich auch auf die Leute, die verlieren und bin immer ganz neugierig, wie die jetzt reagieren. Das ist total gemein, aber man guckt natürlich trotzdem irgendwie, weil man dann irgendwie sich auch fragt, wie man selber reagieren würde. Ja. Aber total spannend.
Ich finde es total schade, dass die Leute da nicht viel ehrlicher reagieren und aufstehen und den Stuhl schreien. Wie beim Spiel. Weil ganz ehrlich, irgendwie will man doch gewinnen. Und dann, wenn man, weißt du, wenn man Spiele spielt, dann ist man auch so verdammt bescheißt. Wieso? Das wäre doch irgendwie total witzig. Wir sind halt alle so verhalten. Man ist halt sozial genormt. Ja. Ich finde das manchmal schade, dass ich so sozial genormt bin. Ich wäre viel eher manchmal mehr wie meine Figuren, ehrlich gesagt. Und würde alles so rauslassen.
Also du würdest dir gerne so eine Preisverleihung wünschen, wo man dann aufsteht und sagt, du hässlicher Lappen, ich habe den Preis viel mehr verdient als du, talentloser Haufen Scheiße.
Zwei Fragen habe ich noch. Eine an Jella. Du hast jetzt, also Chantal ist ja jetzt gerade erst ein paar Wochen, ein paar Monate her, dass das ins Kino gekommen ist. Cleo ist auch eine starke Frauenfigur, die du verkörpert hast. Ist das so der Typ Rolle, den du suchst? Wirklich starke Charaktere? Reizt dich das besonders?
Ja und nein. Es ist so, dass die Figuren, habe ich wirklich das Gefühl, kommen irgendwie auf mich zu und suchen mich. Also ich gehe gar nicht so aktiv los und suche sie. Aber es sind schon... Ja, ich bin wirklich glücklich darüber, dass die Figuren so auf mich zukommen und dass es meistens irgendwie verschrobene Leute sind und nicht so jetzt die Lieselotte von nebenan. Aber das war, glaube ich, schon beim allerersten Film, den ich gedreht habe, so. Das ist schon, ja, aber wie ich vorhin gesagt habe, ich wünsche mir ja manchmal mehr, wie meine Figuren zu sein. Also vielleicht hängt es auch damit zusammen. Aber es ist, ja, es ist ein tolles Zusammenspiel von, dass da Leute ja auch sind, die einen in diesen Figuren sehen. Also es ist ja irgendwie 50-50, ne? Es ist ja natürlich ich, die das mitbringe, aber es sind ja auch die Leute, die das wollen. Und oder ist eigentlich ganz spannend. Das ist ja, man ist ja abhängig davon, dass Leute einen auch gut finden und das so denken, einen so sehen in den Figuren.
Eine letzte Frage muss ich euch noch stellen. Und zwar, es gibt ja super viele deutsche Serien und nichtsdestotrotz hat jetzt zum Beispiel Sky gesagt, sie stellen deutsche Eigenproduktion ein. Paramount Plus, da kommt auch nichts Deutsches mehr. Ich habe das Gefühl, dass der deutsche Markt international doch ein bisschen unterrepräsentiert oder unterschätzt ist auch. Was glaubt ihr, was muss eine Serie aus Deutschland mitbringen, um international tatsächlich gesehen und geschätzt zu werden?
Das ist eine sehr große Frage, die wahrscheinlich irgendwie so Leute, die in Entscheidungsgremien sitzen, darüber wahrscheinlich besser beantworten müssten als wir. Ich habe schon das Gefühl, dass das, also was die Streaming-Welt aufgemacht hat, ist einerseits natürlich die Erreichbarkeit von Stoffen und dass eben ein deutscher Stoff auch weltweit gesehen werden kann. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass er weltweit konkurriert. Und deswegen verglichen wird mit Sachen von einer sehr, sehr hohen erzählerischen Qualität, die wir haben. So grundsätzlich, also dass tatsächlich so die Serienexplosion in den letzten Jahren wirklich ja sehr stark dazu geführt hat, dass es extrem viele herausragend gute Serien gibt. Und deswegen, ich glaube schon immer daran, dass sich Qualität durchsetzt. Und ich glaube immer, dass sich Wagemut durchsetzt. Also dass irgendwie dieser Versuch, etwas anderes zu machen, zumindest in the long run. Und klar gibt es dann Beispiele, die eher mit einer sehr konservativen Dramaturgie und mit sehr konservativen Männern- und Frauenbildern auf einmal gut funktionieren. Aber ich habe immer das Gefühl, eher das riskige und qualitativ gut gemachte. Das sind irgendwie so zwei Sachen. Und thematisch und genremäßig gibt es da sehr, sehr viel Unterschiedliches.
Naja, oder? Es gibt schon eine Sache, die sehr gewollt ist. Nazis im Zweiten Weltkrieg.
Ja,
Das stimmt.
Aber das würde ich jetzt eher zum Themenfeld eher so konservative Themen und Erzählungen irgendwie.
Einfach Nazis.
Ja. Nazis. Ja, einfach nur eine Nazi-Geschichte.
Ich sage immer gerne schönes Schlusswort, aber das passt jetzt gerade nicht. Aber ich nehme es trotzdem mal als Schlusswort. Dimitri Schad und Jelle Haase, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Connection is a healthy and essential aspect of our daily lives. From a warm hug after a hard day to kind words just when we need them, these gentle moments give us an understanding of life's true meaning. But when the ability to connect is interrupted by the hustle of daily life and to-do lists pile up next to the worry of who needs school supplies, sometimes making decisions about our health and the well-being of our loved ones can take a back seat. When it comes to those we care for, vaccines are one of the greatest public health success stories, and along with other measures, are one way to help prevent certain diseases. At Merck, we envision communities where families, healthcare providers, local organizations, and advocates work together. Health equity happens when every person, regardless of age and ethnicity, in every community, has fair access to healthcare, including the vaccines they need. For more information, please visit yvaccines.com.
Alle Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger begleiten, wissen eventuell noch, dass ich ein sehr, sehr großer Formel-1-Fan mittlerweile bin. Und jetzt geht es in übertragener Hinsicht ja auch so ein bisschen um die Formel 1, Formel 1 der Antike. Und zwar haben wir eine Serie im Gepäck, Those About to Die, ab sofort bei Prime Video verfügbar. Die erste Serie von Roland Emmerich, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Aber Micha, erstmal vorab, kannst du ein bisschen einführen, worum geht es denn bei dieser Formel 1-Geschichte?
So ja, also genau, vielleicht eine Warnung vorweg. Also wenn ihr jetzt wirklich riesengroße Formel 1-Fans seid und ich habe gehört, Melanie empfiehlt diese Serie, seid nicht zu enttäuscht, weil das spielt 79 nach Christus. Also wir befinden uns im alten Rom und zu dem Formel-1-Thema komme ich auch gleich noch, aber wir befinden uns im alten, antiken Rom und auf einer Oberfläche ist Rom so auf der Höhe der Zeit, ist so das Aushängeschild architektonisch, künstlerisch und so weiter, aber unter der Oberfläche, das ist wirklich ein Sumpf aus Intrigen, Korruption und so weiter und Kaiser Vespasian, der hat das Kolosseum bauen lassen, um auch das Volk zu besänftigen, weil die sind immer unzufriedener mit der Situation und werden halt dann eben mit Brot und Spielen, wie man das so kennt, eben dann ruhig gestellt. Und dazu gehören halt nicht nur Gladiatorenkämpfe, sondern auch diese Wagenrennen im Circus Maximus. Und das war tatsächlich so die Formel 1 der Antike. Und ja, im Hintergrund werden halt Intrigen gesponnen. Es geht halt darum, wer hat die Macht im Kaiserpalast, aber auch wer hat die Macht in der römischen Unterwelt.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Was mich an der ganzen Sache fasziniert hat, waren die Gesichter hinter den Kulissen. Ich habe es gerade schon angesprochen. Roland Emmerich unter anderem, gemeinsam mit Marco Kreuzpainter, hat Regie geführt. Es ist seine erste Serie. Ich muss gestehen, ich habe vor nicht allzu langer Zeit Moonfall geguckt. Also spannender Film. Auch
wissenschaftlich, glaube ich, sehr fundiert.
Ja, es ist ein anderes Thema. Es ist optisch ist schon spannend und so weiter. Ob das jetzt sinnvoll ist und so, spielt keine Rolle. Aber naja, ja. Es war jetzt die erste Serie für Roland Emmerich. Mhm. Warum hat ihn das Projekt so fasziniert? Weil er wollte das ja wirklich unbedingt erzählen.
Ja, vielleicht muss man neben Moonfall, vielleicht muss man nochmal der Fähre halber noch ein paar andere Titel nennen. Also hat ja auch Independence Day gemacht, ne? Und The Day After Tomorrow, wo es natürlich auch schon wissenschaftlich ein bisschen kritisch wurde, dass die Welt einfriert und es keinen Klimawandel gibt. Aber gut, was hat ihn gereizt? Er ist großer, das hat er uns im Interview verraten, hat eine Kollegin das Interview gemacht, unsere Kollegin Ulrike, dass er schon, wollte schon lange ein Projekt machen, was im alten Rom spielt, weil ihn die Zeit fasziniert, aber auch tatsächlich Sport ihn fasziniert, ohne dass er jetzt Sportfan ist. Aber dieses Phänomen, dass Leute in ein Stadion gehen und bestimmte Athleten anfeuern und vergöttern, das hat ihn total gereizt, eben als Serie nochmal aufzugreifen. Und während du dir die nächste Frage überlegst, nehme ich mal einen Schluck.
Sag Bescheid, wenn es wieder geht. Micha ist ein bisschen außer Atem gekommen bei diesem Thema. Ich finde, das lebt vehement von der Optik. Also wenn du so sagst, du erzählst das alte Rom und du erzählst Kämpfe im alten Rom. Ich stelle es mir zum einen blutig vor. Ich stelle mir sehr, sehr viele nackte Oberkörper, insbesondere bei den Männern vor. Und ja, also sehr, sehr viele Kampfszenen und sehr, sehr turbulente Szenen. Was würdest du jetzt sagen? Wie aufwendig ist das und wie blutig ist das eventuell auch?
Ich komme schon außer Atem, wenn ich nur von Sport rede. Soweit ist es schon. Wie blutig ist es? In den Folgen, die ich habe sehen können, geht das noch. Also klar, es wird dann auch schon mal explizit so, dass also ganz zart beseitigt Gemüter werden, das wird das, glaube ich, zu viel sein. Aber es ist jetzt auch nicht so eine Splatter-Serie, wie man das vielleicht vermuten könnte. Und was war die zweite Frage nochmal?
Wie aufwendig ist das? Ist das vom Greenscreen gedreht? Also ist das wirklich nachgebaut? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du das alte Rom erzählst, du dich da heutzutage noch hinstellst und wirklich das alte Rom als Kulisse anfertigst.
Mussten sie zum Glück nicht, weil es in Rom diese Cinecittà-Studios gibt, die relativ bekannt sind und wo auch ganz, ganz viele Produktionen schon vor vielen Jahrzehnten gedreht wurden, so von den Monumentalfilmen der 60er Jahre bis nach heute, aber auch The Young Pope zum Beispiel hat da auch gedreht und auch diese Rome-Serie, die vor knapp 20 Jahren da entstanden ist von HBO, da hast du viele Kulissen und auch Gassen, römische Gassen, die man, auch wenn man ein paar Produktionen gesehen hat, auch wiedererkennt, was ganz lustig ist. Und da konntest du natürlich einiges drehen, aber du hast natürlich auch, gerade wenn es darum geht, dieses alte Rom wieder aufleben zu lassen, dann auch CGI. Und da haben sie teilweise dann auch vor LEDs gedreht, also ähnlich wie zum Beispiel auch 1899 oder The Mandalorian, wo die Leute halt auf einer Bühne stehen, aber die Hintergründe auf riesigen LED-Leinwänden eingeblendet werden. Und das war dann schon auch eine aufwendige Produktion. Da wird das Budget auf 150 Millionen Dollar geschätzt. Und das ist schon eine Hausnummer.
Ich wollte gerade sagen, weil 1899 war ja auch teuer, also sehr teuer. Ich erinnere mich noch, dass wir damals über die Optik und eben diese Effekte gesprochen haben. Aber ganz kurz nochmal die Frage zu den Studios, weil ich das ganz spannend finde. Da ist das, also Römische Reich, dauerhaft aufgebaut, egal ob da gerade gedreht wird oder nicht.
Soweit ich weiß, ja. Also ich war einmal da für eine Produktion. Das war für The New Pope und
Jude Law, ist tatsächlich, oder?
Genau, mit Jude Law und Malkovich war, glaube ich, dann in der zweiten Staffel dabei. Und das war ja eine zeitgenössische Serie. Also, aber da haben die nicht diese alten Rom-Fassaden genutzt. Aber da konnte ich mir das halt so ein bisschen anschauen. Und die waren da dauerhaft da. Also, dass du auch eben wirklich da aktuelle Produktionen drehen konntest, die, glaube ich, meines Wissens auch nicht abgebaut werden.
Spannend. Lass uns nochmal über die Besetzung sprechen. Du hast es am Anfang angedeutet, Anthony Hopkins trifft in dieser Serie auf Emilio Zachariah, den wir ja auch in 60 Minuten vor nicht allzu langer Zeit schon thematisiert haben. Jetzt frage ich mich, wie ist Emilio Zachariah in diese Rolle reingerutscht oder in diese Serie reingerutscht? Und kannst du ansonsten noch ein bisschen was über den Cast sagen? Wer ist alles mit dabei?
Naja, also man muss natürlich sagen, Emilio Zachariah hat in den letzten Jahren auch international auf sich aufmerksam gemacht. Das ist natürlich auch in Streaming-Zeiten noch mal anders, als es vielleicht früher war, als es vielleicht vor 10, 20 Jahren war, dass du als deutscher Darsteller, der eine erfolgreiche Serie hat auf einem großen Streamer wie Netflix, und der war ja auch bei 4 Blocks dabei, 60 Minuten hast du gerade schon angesprochen, da hast du dann auch schnell, wenn du bei guten Produktionen bist, auch einen Agenten, der dann auch für internationale Angebote zuständig ist, bist du da ganz schnell gut dabei. Und er spielt einen Wagenlenker, also einen von diesen Top-Athleten, die ich gerade angesprochen hatte. Da gibt es verschiedene Fraktionen und verschiedene Rennställe, wenn du so willst, um mal in der Formel-1-Sprache zu bleiben. Und das ist ja einer der Stars, die da antreten. Und und dann hast du halt Anthony Hopkins, und der spielt, wie sollte es anders, was kann Anthony Hopkins in so einer Serie im alten Rom spielen? Er spielt natürlich den Kaiser.
So, jetzt muss ich abschließend natürlich nochmal an dich die Frage richten. Wie würde deine Wertung ausfallen? Hat es dir gefallen? Wo siehst du vielleicht auch Verbesserungspotenzial, oder welche Punkte würdest du kritisch anmerken?
Also die CGI, die wir gerade schon angesprochen haben, die hat mich nicht immer überzeugt, obwohl man sieht, dass da eine Menge Aufwand dahinter steht, aber es wirkt halt dann doch manchmal künstlich. Das ist ja auch mal diese Gefahr bei diesen LED-Wänden, über die wir schon gesprochen haben, dass das dann einfach, dass du merkst von wegen, na, das haben die jetzt irgendwie einen schönen Sonnenuntergang irgendwie eingeblendet, aber du merkst, das wurde dann nicht irgendwo on location gedreht. Was ich gut finde, ist, dass es halt mal endlich zur Abwechslung mal nicht nur um die römische Upper Class geht, sondern du bist auch in den absolut untersten Schichten, in den Gassen unterwegs, was eine sehr schöne Mischung dann ausmacht, und so, dass sich so ein komplettes Sittengebilde des alten Roms ergibt. Dazu gibt es zum Beispiel diesen weiteren Hauptdarsteller, ist der Ivan Rion. Den kennt man als bösen Ramsay Bolton aus Game of Thrones. Da, glaube ich, hat er sich, glaube ich, in einige Albträume der Zuschauer eingeschlichen.
Deine Frau wollte einen Rewatch machen, habe ich gehört.
Meine Frau, ja, da muss ich sie doch mal fragen, was da genau los war. Und der ist halt so ein Wettpate. Das heißt, der organisiert Wetten auf diese Wagenrennen, erpresst aber auch Leute, und du hast halt viel mit dieser Unterwelt zu tun. Insofern ist das eigentlich, ich hatte überlegt, von wegen, was für eine Art von Serie ist es. Klar, es ist ein Historiendrama, aber eigentlich ist es auch eine Crime-Serie, die halt nur im alten Rom spielt. Und das ist nicht immer perfekt erzählt, also das ist dann auch manchmal wenig subtil, aber es ist temporeich. Also Fans der Epoche sollten einschalten, Formel-1-Fans sollten vielleicht mal erstmal ausprobieren. Erstmal einen Trailer gucken.
Those About to Die ist ab sofort bei Prime Video verfügbar.
Unser nächstes Thema, der Film Die junge Frau und das Meer. Ab jetzt bei Disney Plus zu sehen. Du hast mit dem Produzenten und mit der Hauptdarstellerin Daisy Ridley gesprochen. Aber bevor es darum geht, Melanie, welche junge Frau und um welches Meer geht es?
Es geht um Gertrude Trudy Ederle, die als Tochter deutscher Einwanderer in New York aufwächst. Wir befinden uns Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ihre Mutter ist, wie gesagt, die ist nach New York übergesiedelt und ist dabei in ein Schiffsunglück geraten und hat dabei sehr, sehr viele Leute sterben sehen. Und deshalb ist ihr Wunsch, dass ihre Töchter, zu denen eben auch Trudy gehört, sehr, sehr früh schwimmen lernen. Und auf diese Weise begeistert sich Trudy eben für das Wasser und nimmt an den Olympischen Spielen 2024 teil und hat dann das Ziel, als erste Frau den Ärmelkanal von Frankreich nach England zu schwimmen.
1924 meinst du? Sei denn, es ist dann doch so eine verkappte Zeitreise. Es ist ganz kritisch mittlerweile,
wo wir uns jetzt zeitlich befinden. Es geht um 1924, nicht um 2024.
Okay. Nee, sehr gut. Kanntest du die Geschichte vorher? Also ich muss zugeben, mir hat die Frau gar nichts gesagt. Und uns kommt ja auch eine Menge vor den Computer, irgendwie irgendwelche Geschichten, wenn es darum geht, historische Geschichten für unsere Hefte zu erzählen.
Ja, das stimmt, aber mir hat die Dame auch nichts gesagt und das hat mich so ein bisschen traurig gemacht, weil die ja für ihre Zeit unglaublich viel erreicht hat. Ich meine, 1924, 1926 als Frau sich in diesem Sport durchzusetzen, das war ja eine Zeit, wo bei Frauen eben eher gesehen wurde, dass die heiraten, dass sie sich um die Kinder kümmern, dass sie sich um den Haushalt kümmern, aber nicht darum, dass die im Sport großartige Leistungen erbringen.
Ich hatte gerade schon angedeutet, Produzent ist jemand Bekanntes. Wer steht hinter diesem Film?
Ich habe dir das damals erzählt und du warst ganz begeistert, dass dieser Produzent dahinter steht. Es geht um Jerry Bruckheimer, der
Und für
unter.
dich war der gar nicht so aufgeladen, der Name. Ist auch interessant.
Nee, also klar, ich kannte alle Produktionen, an denen er beteiligt war. Also Fluch der Karibik hat er gemacht, unter anderem zuletzt auch Top Gun Maverick. Also der steht für wirklich großes, großes Hollywood-Kino, actionreiches Hollywood-Kino und Hollywood-Kino, was auch in einem großen Kontrast jetzt steht, wie ich finde, zu der Produktion, die er jetzt gemacht hat. Weil Die junge Frau und das Meer ist ja wirklich eine Emanzipationsgeschichte, die jetzt nicht spektakulär daherkommt, sondern wirklich ruhig erzählt ist und sich eben dem Schicksal dieser Frau widmet.
Hat er ein bisschen begründet, warum eben dieser Stilwechsel dann jetzt eingetreten ist, warum er sich für diesen Stoff interessiert? Das muss man kurz ja vielleicht erklären, weil die Produzenten sind ja auch die Leute, die diesen Stoff finden, meistens in Zusammenarbeit mit einem Drehbuchautoren und dann gucken, wen kann man besetzen und dann das einem Studio anbieten. Insofern muss da ja irgendwas bei ihm ausgelöst worden sein.
Er hat das in Zusammenarbeit mit seinem Drehbuchautoren gemacht und der wollte gerne einen Stoff finden, der auch die Töchter begeistern kann oder seine Töchter begeistern kann zu der Zeit. Und dann ist er durch einen Buchladen gegangen und das Ganze basiert eben auf einem Roman, ich weiß gar nicht, wann der erschienen ist, 2014, 2016, irgendwann so um den Dreh, der diese Lebensgeschichte erzählt. Und das war eine Geschichte, die die beiden berührt hat und wo sie gedacht haben, das ist was, was man jungen Frauen eben auch an die Hand geben kann, Töchtern, Enkeln, wo die sehen, wie eine Frau strebsam ihren Weg geht und was eben dann auch möglich ist, wenn man verfolgt, wovon man träumt. Und diese Frau hat eben auch für den Sport oder für die Schwimmer unglaubliche neue Wege eröffnet und ja, eben auch in Sachen Olympia einiges schaffen können.
Und diese Frau wird gespielt von Daisy Ridley,
Ganz genau.
großer, großer Kinostar. Wie war das mit dem, hast du ein bisschen mit ihr über Schwimmtraining gesprochen? Weil wenn man so eine Hochleistungsschwimmerin spielt, dann verlangt das ja auch von dir besser. Also du kannst natürlich viel auch faken. Und wir haben ja auch schon in einer der vorherigen Folgen mit Lena Klenke darüber gesprochen, wenn man jetzt einen Tennisstar spielt, dass das natürlich dann auch ein bisschen eben die Tricks der Kamera sind, ne? Aber beim Schwimmen stelle ich mir das ein bisschen schwerer vor.
Ja, und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass Daisy Ridley auch verraten hat, dass sie eigentlich Angst davor hat, in offenen Gewässern zu schwimmen. Was schon mal eine sehr, sehr große Herausforderung ist, wenn du den Großteil der Dreharbeiten eben im Meer verbringst und dann ein Beiboot hast, was dich entsprechend begleitet. Die haben viel in einem Tank gedreht, wo du natürlich dann auch Rand hast, aber die haben eben auch im offenen Meer gedreht, was zwangsläufig der Fall sein muss, weil da wirklich ganz, ganz tolle Ozeanszenen mit drin sind, wo du die Wellen hast und was halt einfach so rau aussieht, dass du meiner Meinung nach das vielleicht nicht unbedingt faken kannst. Und Daisy Ridley hat verraten, dass sie im Vorfeld auch mit einer Olympiateilnehmerin trainiert hat, dass sie am Anfang irgendwie so 25 Meter gefühlt schwimmen konnte. Und das hat natürlich nicht gereicht. Und dann hat sie eben immer weiter und immer weiter, immer weiter, sodass sie ganz, ganz viele Bahnen dann eben auch am Stück geschafft hat. Und letztendlich, ihre Angst musste sie ja trotzdem überwinden. Also sie musste da ins offene Meer springen und hatte dann dieses Beiboot, was neben ihr war. Aber was sie immer aufrechterhalten hat, war der Gedanke, ich möchte das jetzt hier nicht irgendwie behindern. Ich möchte, dass alle ihren Job hier machen können. Und ich kann dann halt hinterher wieder zur Ruhe kommen. Aber sie hat auch verraten, dass sie nach Drehende dann nicht nochmal ins offene Wasser gegangen ist, maximal mit den Zehen. Aber weiter hat es dann nicht gereicht.
Das finde ich ja sowieso faszinierend, weil das hört man relativ oft von Schauspielern. Das ist, glaube ich, eine ganz spezielle Spezies, die sagen, gibt viele Schauspieler, die sagen, wenn ich nicht ein bisschen Angst habe vor einer Rolle, dann ist es eigentlich nicht wert, die Rolle anzunehmen. Also die Leute, die sich die Rollen aussuchen können. Es gibt auch genug Sachen, die du einfach machen musst, aber die, die sich's aussuchen können, sagen von wegen, ich muss mir immer unsicher sein, ob ich das wirklich schaffe.
Ich finde, das ist aber eine ganz, ganz große Leistung, weil wenn du so Sachen hast wie Höhenangst beispielsweise, das kann ja auch lähmen. Und wenn du dann da stehst und du bist nicht mehr in der Lage, irgendwas zu machen, dann ist es irgendwie auch nicht mehr nur die Selbstüberwindung, die da eine Rolle spielt, sondern da musst du, glaube ich, vorher wirklich intensiv dich mit beschäftigen und gegen angehen, weil ansonsten, spielt ja so viel Geld eine Rolle und jede Minute zählt und alles ist
Ja.
durchgetaktet. Und wenn du dann nicht funktionierst, bist du wirklich ein Hindernis für alle anderen Beteiligten, die an diesem Film dran sind. Und das will man ja nun wirklich auch nicht.
Auf jeden Fall. Und 100 Leute starren auf dich und warten, dass du da deinen Einsatz nicht verpatzt. Ja. Und irgendwie umbesetzen nach ein paar Wochen ist auch schwierig bei solchen Produktionen.
Ja, aber was ich ganz spannend fand, war ursprünglich sollte Lily James die Rolle spielen, von der ich ja auch großer Fan bin. Ja. Und dann hat sich das Projekt einfach ewig lange verzögert und dann ist letztendlich, glaube ich, aufgrund von Terminschwierigkeiten dann doch Daisy Ridley in das Projekt gekommen. Und ja, jetzt haben sie mit Disney Plus auch einen spannenden Abnehmer gefunden.
Sportler-Biopics können ja sehr, sehr formelhaft sein. Also wir kennen das ja schon seit vielen Jahrzehnten. Wie schafft es der Film, da auch jetzt Überraschungen reinzubringen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mein Empfinden war es tatsächlich so, dass der Film einer extremen Formel folgt. Also du konntest immer so ein bisschen sehen, was passiert jetzt, wo könnten Hindernisse aufkommen und so weiter. Das ist schon der Fall. Ich finde, was den Film besonders macht, ist eben die Hauptdarstellerin, die das mit sehr, sehr viel Charisma verkörpert und ihr auch eben diese tollen Wasserszenen, diese intensiven Wasserszenen immer wieder Leben einhaucht und das eben nochmal auf eine besondere Art und Weise umsetzt. Und es lebt auch sehr, sehr arg von der Chemie der Darsteller miteinander. Wir haben beispielsweise Janet Hein, die spielt die Mutter, also aus deutscher Sicht interessant, Janet Hein ist dabei, die spielt die Mutter, die ihrer Tochter eben versucht, Mut irgendwie auch auf den Weg zu geben, aber trotzdem skeptisch ist dann die Beziehung zum Vater, der die Töchter eigentlich verheiraten möchte. Also das ist ganz, ganz spannend gelöst und ich finde, der Film lebt von der Optik und der Film lebt von der Chemie der Figuren untereinander.
Die junge Frau und das Meer ab jetzt bei Disney Plus. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, jetzt haben wir zwei der angesagtesten Jungstars der Schauspielbranche, Sydney Sweeney und Glenn Powell. Und die spielen in Wo die Lüge hinfällt und der ist ab 21. Juli bei Netflix verfügbar. Melanie, es klingt fast wie eine Rom-Com, oder?
Wo kommst du denn da drauf? Ich weiß nicht, wieso. Im Original heißt der Anyone But You, aber ich bin immer fasziniert davon, was für kreative Titel dann im Deutschen plötzlich aufkommen.
Cool. Ja, wie hättest du ihn denn genannt, den Film, jetzt wo du ihn gesehen hast? Auf Deutsch.
Anyone but you wäre jeder außer dir, ne? Also ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
Na, siehst du?
Aber ich bin keine Marketing-Experte, da müsste ich jetzt mal länger drüber nachdenken.
Ja, wo die Lüge hinfällt, ist auch so ein Titel, wo ich dachte, von wem, da gab es doch bestimmt schon mal eine Rom-Com, aber
kann man sich nicht vorstellen, ne? Dass es das nicht gab, ne? Weil das sind so geflügelte Sachen, wo man denkt, das muss es doch irgendwann schon mal gegeben haben. Wahrscheinlich sitzen die auch verzweifelt da und versuchen, einen Titel zu finden, der dann noch nicht genutzt wurde.
Genau.
Aber, ja.
So eine KI wahrscheinlich.
Ja.
Das müssen wir wirklich mal ausprobieren. Du sagst und gibst so eine Beschreibung in 2-3 Sätzen und der spuckt dir dann einen Titel aus und sagst ihm noch das Genre.
Ja. Aber ich weiß nicht, ob der dann, ja, wäre lustig, aber ob der dann mit Rechten so konform ist,
ja,
weißt
gut,
du?
Ja gut, Rechte, Schmächte.
Ich bin langweilig.
Ja, das war schon ein Stichwort, ne? 1, 2, 3 Sätze über den Inhalt.
Ja, also es ist wirklich eine klassische Rom-Com. Wir haben Bea und wir haben Ben und die lernen sich kennen und finden sich auch eigentlich ganz, ganz toll. Und dann kommt es zu einigen Missverständnissen, weshalb sie sich trennen beziehungsweise nie wieder was von sich voneinander hören. Und dann treffen sie sich aber auf spannende Weise plötzlich wieder, und zwar bei einer Hochzeit, zu der sie beide eingeladen sind. Und dann tauchen auch noch die Ex-Partner auf und die Eltern sind da. Und dann kommen sie zu dem Entschluss, dass sie vielleicht für alle anderen so tun sollten, als ob sie zusammen wären. Und naja, da sind natürlich einige Konflikte vorprogrammiert.
Wir haben ja sonst fast immer dann irgendwelche Produktionen, die speziell für Streaming produziert wurden, gedreht wurden. Jetzt ist es eine Kinoproduktion, aber wir haben es jetzt trotzdem mit reingenommen, um euch mal mitzunehmen in die Entscheidungsfindung, wie wir hier die Sendungen belegen, dass wir gesagt haben, okay, das ist eine Rom-Com, die sehr gut gelaufen ist im Kino, überraschend gut gelaufen ist und jetzt bei Netflix kommt und da wahrscheinlich nochmal ein viel größeres Publikum findet. Und inzwischen sind ja die Darsteller noch mal bekannter geworden. Ich hatte schon gesagt, Sydney Sweeney und Glenn Powell, woher könnte man die denn kennen?
Sydney Sweeney auf jeden Fall durch Euphoria. Also da ist sie komplett mit durch die Decke gegangen, die Serie, in der auch Zendaya, ich glaube, in der Zendaya die Hauptrolle spielt, die HBO-Serie. Ist es eine HBO-Serie?
Ja,
korrigiere HBO. Mich, ich glaube, ja.
Bei uns bei Wow.
Und Glenn Powell ist jetzt im Kino zu sehen mit Twisters. Zum einen das und zum anderen war der unter anderem auch in Top Gun Maverick mit dabei. Und was ich bei ihm ganz spannend fand, der Film, also Top Gun Maverick, hat ihn wirklich aus so einer aus so einer kritischen Phase rausgeholt, weil er vorher wirklich nahezu gar kein Geld wohl auf dem Konto hatte und den Film gebraucht hat, um wirklich jetzt irgendwie durchstarten zu können.
Da gibt es ja schlechtere Produktionen als ja. ein Tom Cruise-Film, der dann irgendwie zum Milliarden
Aber die Pandemie hat da auch noch eine große Rolle gespielt. Der ist ja sehr oft geschoben worden.
Stimmt.
Vergessen.
Der und der kriegt dann erst Kohle, wenn das ausgestrahlt wird wahrscheinlich. Das oder einen Anteil oder sowas. Ne?
Na, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, der Punkt ist eher, dass wenn du vorher No-Name bist und ihn kannte halt keiner und ihn hat dann auch keiner besetzt, er hatte wahrscheinlich die Hoffnung, dass er infolge dieses Films dann eben plötzlich mehr Angebote kriegt, was ja auch funktioniert hat.
Was auch funktioniert hat, auf alle Fälle. Also man sieht die immer häufiger. Sydney Sweeney habe ich übrigens zum ersten Mal gesehen in The White Lotus.
Ja, ja.
Da kann ich jetzt auch noch mal eine kurze Empfehlung machen. Also absoluter Tipp, wer das noch nicht gesehen hat, eine Serie über eine Gruppe von Urlaubern auf Hawaii und deren Interaktion mit dem Hotelpersonal in so einem Luxusresort. Viel schwarzer Humor, ganz, ganz toll. Auch bei Wow verfügbar. Aber wir wollten ja über Wo die Lüge hinfällt sprechen. Ja. Haben wir ja auch schon mal gehabt, das Thema Romcom lebt von der Besetzung und lebt noch mehr von der Chemie zwischen diesen Darstellern. Mhm. Wie sieht's denn da aus, an der Front?
An der Front funktioniert gut, würde ich einfach mal behaupten. Also die beiden, man muss es ja einfach mal ganz, ganz platt runterbrechen.
Ich komme jetzt nicht mit Äußerlichkeiten, bitte.
Ich komme jetzt total mit Äußerlichkeiten, weil es ist einfach ein sehr, sehr attraktives Paar, was sie da in den Fokus gestellt haben. Das wissen die beiden auch selber. Da bin ich der festen Überzeugung, dass sie selber wissen, was sie da ja machen. Und davon lebt das, ne? Es lebt von der Chemie der Hauptdarsteller, es lebt von der Attraktivität der Hauptdarsteller und, was nicht zu vergessen ist, es lebt von der Attraktivität der Landschaft. Das Ganze spielt nämlich in Australien, auch in Sydney unter anderem, rund um die Oper ist auch einiges eingefangen worden. Und das ist einfach eine traumhafte Kulisse. Du hast dauerhaften Sonnenschein, du hast Strände, du hast einfach die perfekte Kombi aus attraktiven Menschen, schöner Umgebung. Und ja, das geht auf.
Alternativer deutscher Titel wäre dann Sydney in Sydney. Sydney. Ich sage nicht, dass es besser ist, als Wo die Lüge hinfällt, aber
Ja.
Ich habe gelesen, dass der Film in den USA ein R-Rating bekommen hat, also praktisch nur für Erwachsene, und in Deutschland FSK 0, also ohne irgendwelche Einschränkungen. Kannst du dir erklären, wie das zusammenpasst?
Ich finde es, also das R-Rating, ich verstehe es nicht. Weil, also ich muss ehrlicherweise sagen, ja, da sind Sexszenen drin, aber die sind so unspektakulär, dass man, also das kannst du einfach unter den Tisch fallen lassen. Also es gehört dazu, es ist eine Rom-Com, klar gehört da sowas zu, aber nichtsdestotrotz, das ist nichts, wo du sagen musst, da kann ich nicht mit Kindern reingehen.
Ich habe den Trailer gesehen, den Film noch nicht, der mir sehr gut gefallen hat. Und ich habe aber von den Kritiken sehr Unterschiedliches gehört. Und jetzt ist natürlich gespannt, wie du den Film fandest und ob du ihn empfehlen kannst.
Mir hat der gut gefallen, weil du, glaube ich, und ich glaube, das ist so ein Problem der Rom-Com. Hatte sich ja ein bisschen totgelaufen, das ganze Schema. Es gab lange irgendwie auch keine guten Rom-Coms mehr. Und wenn du in sowas reingehst, hast du, ich für meine Verhältnisse schon mal, nicht so hohe Erwartungen. Und wenn du dann positiv überrascht wirst, hat das natürlich einen doppelten Effekt. Und der Film ist sehr, sehr spielerisch erzählt. Auch dieser Film setzt auf sehr, sehr viel Komik. Also da sind ganz, ganz viele lustige Szenen einfach dabei. Und was für mich so ein Highlight war, ein Song ist da mit drin, und zwar von Natasha Bedingfield, Unwritten, der eine Rolle spielt und auch so ein bisschen retromäßig eingesetzt wird, dass der Hauptdarsteller das eben hört und ich so einen Moment hatte, wo ich dachte, oh Gott, jetzt werden die Songs aus meiner Jugend einmal schon retromäßig in solche Filme
eingebaut. So weit ist es schon.
So weit ist es jetzt schon. Also der Film, ja, der hat einfach eine unglaubliche Leichtigkeit. Du musst da jetzt keine Tiefe erwarten, ne? Also das ist, glaube ich, bei einer Rom-Com auch völlig fehl am Platz. Du weißt, wie es anfängt, du weißt am Ende auch, wie es endet. Aber der Weg dahin, wenn der so spielerisch und leicht und optisch toll erzählt wird, dann macht das halt einfach Spaß.
Ja, ich muss zugeben, also ich habe richtig Bock auf den Film, nachdem ich meiner Frau den Game of Thrones Marathon ausreden konnte, wäre das vielleicht das nächste für den nächsten Streaming-Abend. Ja, wenn es euch auch so geht, Wo die Lüge hinfällt und nicht Sydney in Sydney, startet am 21. Juli bei Netflix.
Damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Und Micha, weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben richtig, richtig tolle Frauencharaktere in dieser Sendung mit dabei gehabt.
Emilio Sacraia, Anthony Hopkins, ja, ich sehe es jetzt auch, wo du es sagst.
Der fällt ein bisschen aus der Rolle, aber Jella Hase, Cleo, dann Daisy Ridley mit Die junge Frau und das Meer und jetzt abschließend noch Sydney Sweeney. Also ich finde das schon, ist für mich aus weiblicher Perspektive eine tolle Folge gewesen.
Ja, von Leistungsschwimmerin bis Ex-Spionin und Auftragsmördern. Ja, gute Mischung.
Alles mit dabei. Ob wir in der nächsten Folge auch wieder eine gute Mischung mit dabei haben werden, könnt ihr natürlich nur beurteilen, wenn ihr reinhört. Ich mache ein bisschen Eigenwerbung. Also von daher folgt uns und ja, genau, dann seid ihr immer informiert, wenn wir neu rauskommen und zwar in 2 Wochen, wenn ich das richtig sehe. Und Micha, wir beide unterhalten uns jetzt schon mal ein bisschen darüber, was wir dann in der nächsten Folge alles mit dabei haben werden.
So machen wir das.
Und ihr macht's gut. Viel Spaß beim Streamen und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Connection is a healthy and essential aspect of our daily lives. From a warm hug after a hard day to kind words just when we need them, these gentle moments give us an understanding of life's true meaning. But when the ability to connect is interrupted by the hustle of daily life and to-do lists pile up next to the worry of who needs school supplies, sometimes making decisions about our health and the well-being of our loved ones can take a back seat. When it comes to those we care for, vaccines are one of the greatest public health success stories, and along with other measures, are one way to help prevent certain diseases. At Merck, we envision communities where families, healthcare providers, local organizations, and advocates work together. Health equity happens when every person, regardless of age and ethnicity, in every community, has fair access to healthcare, including the vaccines they need. For more information, please visit whyvaccines.com.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.